einer kann einfach gar nicht mitfühlen mit dir. Mhm. Du erzählst vielleicht deinem Partner, wie du dir heute wehgetan hast oder wie sehr dich irgendwas bedrückt von der Arbeit oder so. Und der andere geht überhaupt nicht darauf ein, sondern erzählt dir stattdessen, was ihm heute zugestoßen ist.
Diese Extremschwankungen zwischen, ich sag dir als Narzisst, wie toll du bist, schon deshalb, weil du ja in meiner Nähe bist, du bist wunderbar und großartig. Also ein Narzisst kann auch loben, kann Komplimente machen, kann sagen, du bist großartig, kann dich aber auch im nächsten Moment so richtig niederknüppeln, in die Tonne treten und sagen, mit dir ist ja gar nichts los.
Geliebtes Leben.
Alles, was deine Ehe besser macht.
Hallihallo, wir grüßen dich herzlich beim Podcast Geliebtes Leben. Alles, was deine Ehe besser macht.
Man hört jetzt so viel von Narzissten. Donald Trump ist ein Narzisst, Wladimir Putin ein Narzisst, Elon Musk ist natürlich auch ein Narzisst. Und wenn man das Gefühl hat, man ist nur noch von Narzissten umgeben, keimt irgendwann bei manchen zumindest die Frage, bin eigentlich ich mit einem Narzissten oder mit einer Narzisstin verheiratet? Das ist ein Gedanke, der sehr ernst und der taucht an so vielen Stellen heute auf, dass wir uns gedacht haben, wir machen dazu mal eine Folge Narzissmus und wie er auf eine Ehe wirken kann.
Das ist ein wahnsinnig bedrückendes Thema und es begegnet mir so oft, dass Menschen sagen, mein Partner ist ein Narzisst. Mhm. Eigentlich, ich glaube, sie meinen damit, er ist ein extremer Egoist. Ihm geht so sehr um sich oder ihr. Sie denkt so viel an sich und so wenig an mich. Mhm. Wenn man sich nicht gesehen fühlt, nicht geliebt fühlt, dann kommt es ganz schnell, dass man denkt, der andere ist ein Narzisst.
Ja, da müssten wir eigentlich mal ein bisschen zur Klärung erst kommen, damit man diese Unterschiede sieht. Also wenn ich dich richtig verstehe, so ein diagnostizierter Narzissmus, wie ihn die Psychologen beschreiben, das ist jetzt kein Massenphänomen. Das ist eher selten. Oder sehe ich das falsch?
Ja, ich glaube, tatsächlich in der Psychiatrie, in der klinischen Psychiatrie gibt es das nicht so selten. Da ist manchmal die Rede von bis zu 17% oder so bis zu 20%, die tatsächlich Narzissten angeblich sind. Aber man muss auch unterscheiden, es gibt eben die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Mhm. Das ist was sehr Tiefes, sage ich gleich noch was dazu. Und es gibt narzisstische Züge oder narzisstische Tendenzen. Und das wäre vielleicht so ein egoistisches Verhalten, ein viel an sich selbst denken. Aber so die Prävalenz, das Vorkommen in der allgemeinen Gesellschaft, sagt man, ist so bei vielleicht so 0,4 bis 6% oder so im Lauf eines Lebens, dass jemand wirklich Narzisst ist.
Mhm. Bist du mit einem Narzissten verheiratet?
Eindeutig nein.
Glück gehabt.
Weißt du, warum ich das weiß?
Nein.
Weil du kannst dich einfühlen, du kannst dich auch zurücknehmen. Natürlich, manchmal willst du auch, dass dein Wille geschehe, aber du bist ein Mensch, der mitfühlen kann und jemand, der mitfühlen kann, der auch nachfragt, der Gedanken an den anderen richtet und nicht nur an sich selbst, der ist kein Narzisst.
Ah, okay, dann kommen wir ja schon fast in eine Beschreibung. Was macht den Narzissten aus? Was macht ihn nicht aus? Ich habe jetzt rausgehört, es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, sondern es gibt auch Zwischentöne. Der echte Hardcore-Narzisst, das ist eine klinische Diagnose, aber so narzisstische Züge, dass es um einen selber geht, vielleicht müsste man überhaupt diese Geschichte erzählen. Woher kommt dieses Wort Narzissmus? Das ist doch aus der, wenn ich es richtig weiß, griechischen Mythologie. Narziss ist der ich glaube, am Teich sitzt und
sich in sein eigenes Spiegelbild verliebt, ne? Und eben sich selbst praktisch nur im Blick hat. Mhm. Ja, das ist der Narzisst. Narzisstische Persönlichkeitsstörung ist übrigens, da würde ich wirklich, das möchte ich hier vorneweg sagen, das ist was, was wirklich diagnostiziert werden muss, wo man nicht einfach sagt, der ist doch Narzisst. Also Psychologen haben sich ja darum bemüht, dem Trump und dem Putin und so das zu bescheinigen. Aber natürlich ist keine echte Diagnostik durchgeführt worden. Bevor man einem Menschen einen Stempel gibt, du hast diese Persönlichkeitsstörung, sollte man auf jeden Fall da ganz gut hingucken und es sollte kein Laie machen. Eine Persönlichkeitsstörung ist was ganz Tiefes, das ist in der Struktur des Menschen, es ist meist was, was seit Kindheit schon da ist. Es ist was, was sein eigenes Verhalten und seine eigenen Empfindungen, aber auch die Menschen um ihn herum tiefgehend beeinträchtigt. Und es ist was, was sich so ganz durchzieht durchs ganze Leben. Also da gibt es dann auch quasi keine Ausnahmen. Ein Narzisst, würde man dann sagen, kann sich, also der wirklich Narzisst ist, der diese Persönlichkeitsstörung hat, kann sich nicht einfühlen, kann nicht die Perspektive des anderen übernehmen, wird immer sich selbst glorifizieren, wird immer zuerst nach sich selbst schauen.
Also ist das der Maßstab, der... Narzisst ist selbstverliebt, sieht eigentlich immer nur seine Bedürfnisse, will seinen Willen durchsetzen und alles andere ist ihm im Wesentlichen egal. Stimmt das?
Das kann man so ganz grob sagen. Dann gibt es eben, es gibt allgemeine Persönlichkeitsstörungen, es gibt auch noch die narzisstische Persönlichkeitsstörung im Besonderen. Da müssen dann wirklich ganz viele einzelne Kriterien erfüllt sein. Du kannst nicht einfach sagen, jemand, der nur oder viel an sich selbst denkt, ist ein Narzisst. Okay. Ich möchte einfach warnen, dieses Label jemand aufzudrücken. Aber was wir auf jeden Fall sehen, das sind so ein paar Verhaltensweisen oder Muster, die Menschen mit entweder einem ausgeprägt narzisstischen Anteil oder auch mit einer Persönlichkeitsstörung haben, die so gravierend sind, dass wenn die da sind bei deinem Partner, dann sollten die Alarmglocken schrillen.
Zum Beispiel?
Ja, das ist zum Beispiel dieses Empathieloch. Also einer kann einfach gar nicht mitfühlen mit dir. Du erzählst vielleicht deinem Partner, wie du dir heute wehgetan hast oder wie sehr dich irgendwas bedrückt von der Arbeit oder so. Und der andere geht überhaupt nicht darauf ein, sondern erzählt dir stattdessen, was ihm heute zugestoßen ist. Und das permanent. Also du erlebst es quasi nie. Es gäbe noch die Ausnahme, dass jemand manchmal einfach nicht den Blick für dich hat, weil er zu sehr im Stress ist oder überlastet aus irgendwelchen Gründen oder gerade selber so starke Schmerzen hat, dass die sich so vordrängeln. Aber wenn jemand so durchgehend nicht in der Lage ist, sich einzufühlen, das ist ein Alarmzeichen.
Okay. Also, und dann kommt halt heute, glaube ich, auch schnell der Satz, dass man seinem Partner vorwirft, Mensch, du bist doch ein Narzisst, du bist doch eine Narzisstin. Du siehst, ich habe mal eine ganz andere Frage. Wenn die so Egotypen sind, die Narzissten, wie kann man sich in so jemanden verlieben?
Das sind oft ganz tolle, faszinierende, glänzende Menschen, die sich auch super selbst verkaufen können, die sich super schön selbst darstellen können. Und da der Narzisst natürlich auch sich nur mit Menschen, die toll sind, umgibt, ne? Also das macht praktisch in seiner Aura, in seiner Ausstrahlung werden alle, die er konsultiert oder die er in seinen engen Kreis lässt, die müssen auch herrlich sein, sonst ist ja er selber nicht mehr glänzend. Und der pendelt so zwischen extremer Überbewertung des anderen und Abwertung. Das wäre auch so ein Kennzeichen, so ein Alarmzeichen, okay. Wenn dieses Pendeln zwischen unglaublich starker Liebe und dann auch wieder am extremen Wegschieben da ist. Aber man kann sich verlieben in diesen Menschen, weil er eben, natürlich ist es auch ein liebenswerter Mensch, aber oft sind es eben Menschen, die in ihrer Selbstverliebtheit halt auch sich super darstellen können.
Okay, das heißt, der ist attraktiv in der Art, wie er sich präsentiert. Der ist nicht attraktiv, weil er besonders auf meine Bedürfnisse eingeht. Ja?
Genau.
Also gut, dann wollen wir doch mal fragen, im Alltag, wann müssen die Alarmglocken schrillen? Wann ist der Punkt, wo du sagst, hey, da sind jetzt Züge dran, das ist schwierig, weil so eine Form von Egoismus, du hast angedeutet, hat eigentlich jeder von uns. Es gibt immer Situationen, wo du nachher denkst, boah, da hat die aber ihren Willen jetzt durchgedrückt und wo bleibe ich? Also das ist dann irgendwie auch normal, gehört zum Menschsein. Was ist nicht mehr normal oder was ist so nicht mehr akzeptabel?
Genau, als erste war das Empathie, die fehlende Empathie.
Ja, ja.
Das zweite ist so eine Verhaltensweise, die nennt sich Gaslighting.
Ja, ja, ja.
Das sagt jemand zu dir irgendwas und du sagst es nachher nochmal, du hast es doch selber gesagt Und plötzlich sagt er, das habe ich nie gesagt. Das bildest du dir nur ein. Mhm, ne? Also deine Realität wird in Frage gestellt, du wirst verunsichert. So ganz, das ist sogar systematisch. Also Gaslighting nennt man das, wenn jemand systematisch immer wieder in Frage gestellt wird. Dein eigenes Empfinden wird kleingeredet. Ja. Das stimmt überhaupt nicht. Habe ich nie so gesagt. Und das aber mit so einer Vehemenz und mit so einer Durchschlagkraft, dass du selber nicht mehr weißt, wo oben und unten ist. Und dass du selbst denkst, also ganz unsicher wirst und denkst, du bist tatsächlich im Unrecht.
Ja. Mhm. Okay, und dann ist noch das, was du vorher schon angedeutet hast, diese Extremschwankungen zwischen, ich sag dir als Narzisst, wie toll du bist, schon deshalb, weil du ja in meiner Nähe bist, du bist wunderbar und großartig. Also ein Narzisst kann auch loben, kann Komplimente machen, kann sagen, du bist großartig, kann dich aber auch im nächsten Moment so richtig niederknüppeln, in die Tonne treten und sagen, mit dir ist ja gar nichts los, von dir kann ich gar nichts erwarten und du taugst eigentlich auch nichts.
Genau, da gibt es übrigens auch einen englischen Fachausdruck des Love-Bombing. Okay. Also, dass du richtig bombardiert wirst mit Liebe. Mhm. Das ist auch das, warum du dich verliebst. Okay. Weil da ist plötzlich so viel Zuwendung und so viel Aufmerksamkeit. Du kannst es gar nicht sehen, dass der andere nicht dich sieht, sondern einfach eigentlich nur seinen Willen erfüllt kriegen will. Aber der schenkt dir so viel und im nächsten Moment kann er so abwertend und degradierend sein, dass es wirklich ganz, ganz schlimm ist. Und es ist dann dieses Auf und Ab in der Beziehung, was natürlich auch unglaublich schmerzhaft ist und unglaublich schwierig. Du wirst hergezogen und wieder weggeschossen. Mhm. Und das ist echt, das ist extrem schwierig auszuhalten. Ein Alarmsignal, wenn jemand das macht, ist die Gefahr oder der Verdacht, dass ein Narzisst ist, hoch.
Okay. Ich habe aber auch verstanden, was narzisstisch ist, muss nicht immer auf Narzissmus zurückgehen. Sprich, bestimmte Verhaltensmuster oder Dinge, die man tut, können auch komplett andere Ursachen haben. Welche Beispiele haben wir dafür, dass wir auch jetzt hier nicht im Drama zeichnen und alles schwarz malen und sagen, boah, der hat dich gerade missachtet, 100% Narzisst. Was gibt es noch für Gründe?
Genau, ich finde es echt schwierig, weil wir nennen jetzt lauter Beispiele und die Gefahr, dann gleich zu sagen, mein Partner ist Narzisst, ist groß.
Ja.
Mir fällt zum Beispiel auf, dass Menschen mit Burnout-Symptomen ganz oft auch solche Verhaltensweisen an den Tag legen. Dass sie zum Beispiel Schuldzuweisung auf den anderen machen. Dass sie plötzlich aus dem Höflichen und Freundlichen rauskippen und unglaublich abwertend werden. Mhm. Dass sie weil sie einfach keine seelische Kraft mehr haben und keine Stabilität und so sehr an sich selbst zweifeln und dann müssen sie ihre Aggressionen und ihre Spannungen an anderen ablassen. Menschen unter extremem Stress können so reagieren. Menschen mit Depressionen, die einfach erschöpft sind, können merkwürdig reagieren, sodass man denkt, hä, was ist denn hier los? Können auch natürlich noch andere Persönlichkeitsmerkmale, Persönlichkeitsausprägungen sein, die jemanden so reagieren lassen. Also es muss nicht unbedingt Narzissmus sein, aber diese Verhaltensweise als solche ist trotzdem eine, die man sich nicht gefallen lassen muss.
Genau, darauf kommen wir dann auch noch, wie man damit umgeht.
Genau,
aber das Unterscheidungsmerkmal wäre dann, der Narzisst ist eigentlich immer so, während wenn dein Partner, der eigentlich immer in Anführungszeichen normal war und jetzt plötzlich solche Ausschläge zeigt, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass der jetzt gerade in irgendeiner Krise ist, was ja auch eine seelische Herausforderung ist. Depression ist ja, kann ja auch eine seelische Krankheit sein. Und wo man dann eher sagt, okay, so war der vor einem Jahr nicht, so war die vor 2 Jahren nicht, da ist irgendwas passiert, vielleicht kann ich sie aus diesem Prozess wieder herausführen.
Ja, genau. Und es könnte sogar eine Situation sein, dass der Partner dieses Menschen, der das auffällige Verhalten zeigt, gerade zum Beispiel in der Depression ist. Und dann schwankt man vielleicht auch zwischen überbemuttern, bevatern, versorgen und dann auch wieder sagen, boah, ich kann nicht mehr, das ist mir zu anstrengend, du frisst mich ja ganz auf. Mhm. Und auch wieder dieses komm her, geh weg. Also genau hingucken, bei echten, richtig schwierigen Situationen auch echt fachliche Hilfe holen, weil das sieht man nicht als Laie. Und man ist dann auch so verstrickt, gerade Menschen, die ganz lang gegaslightet wurden, die merken das gar nicht mehr, wie sie ihr Selbstwertgefühl verlieren, wie sie so durchlöchert und ausgehöhlt werden. Und genau hingucken und sich auch von außen Hilfe holen, ist sicher an vielen Stellen sinnvoll. Aber man könnte auch so als eine Möglichkeit der Selbsthilfe wirklich sagen, ich beobachte mal die Geschichte eine Zeit lang, vielleicht eine Woche lang. Ich gucke einfach mal, wie sind eigentlich so die Interaktionen zwischen uns? Erlebe ich das, dass mein Partner wirklich immer abwertend ist? Erlebe ich das, dass mein Partner emotional gar nicht auf mich reagiert? Oder erlebe ich vielleicht in Ausnahmefällen oder in Einzelfällen doch ein emotionales Echo?
Und wie mache ich das konkret? Also soll ich da ein Tagebuch führen und da mal reinschreiben, Situation, Verhalten und vielleicht auch, was es bei mir ausgelöst hat?
Genau, wie deine Gefühle dabei sind. Warum nicht? Ne? Das könnte man gut machen. Und ich finde, es schafft Klarheit. Natürlich darf man nicht übersehen, dass es deine eigene Brille ist, mit der du das aufschreibst. Aber trotzdem, wenn du so eine Beobachtung mal durchführst, eine Woche lang vielleicht, kannst du schon irgendwie Schlüsse ziehen. Denke ich schon.
Eine Woche, gut, kann man auch noch ein bisschen länger machen. Wenn es ein Charakterzug ist, wird er einen ja auch länger verfolgen.
Genau.
Also wir ersparen uns jetzt die Fachdiskussion, wenn ich bestimmte Dinge wahrnehme, ist mein Mann wirklich Narzisst, ist meine Frau wirklich Narzisstin, denn es geht ja letztlich darum, dass da ein Verhalten am Tag liegt, mit dem wir nicht so zurechtkommen, das wir uns nicht wünschen, das uns vielleicht sogar so angreift, dass wir selber richtig drunter leiden oder auch als Person in Frage gestellt sind. Also brauchen wir jetzt in unserem Ehe-Podcast alles, was deine Ehe besser macht, Strategien dagegen. Wie gehen wir damit um, wenn der Partner narzisstische Züge an den Tag legt?
Ja, also wollen wir sagen, wir haben so super Kräfte, die wir dagegen einsetzen können, überhaupt super in unserer Kräfte. Paarbeziehung. Wenn wir uns so attackiert fühlen oder das Gefühl haben, wir werden so gar nicht gesehen oder der Partner geht immer wieder über unsere Grenzen. Und ja, also Egoismus ist vielleicht auch ein Zeichen unserer Zeit oder ein Zeichen des Menschen als solchen. Eine erste Superkraft, die du hast, ist, du kannst Grenzen setzen. Du darfst klare Grenzen setzen und das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Eigenschaft, die man haben muss in einer Paarbeziehung. Wie setzt man Grenzen?
Ja, ich glaube, das können gar nicht alle, weil sie so eng aufeinander sind, weil sie so viel gemeinsam gemacht haben, weil die Grenzen wahrscheinlich schon über einen längeren Zeitraum auch verletzt wurden, da hinzustehen, zu sagen, pass auf, das lief bis jetzt bei uns so, ich muss hier eine Grenze ziehen, zum Beispiel, so redest du nicht mehr mit mir. Wäre das eine Grenze?
Ja, das wäre eine Grenze, wobei das ist irgendwie so ein Kommando, da kann der andere sagen, doch, so rede ich mit dir. Aber ich denke, eine schlechte Reaktion auf eine verbale Abwertung ist zum Beispiel, wenn man sagt, oh, du bist immer so gemein zu mir. Auch weinen, ich meine, da hätte jetzt ein Narzisst natürlich irgendwo sein Ziel erreicht, wenn er den anderen klein machen möchte und der andere sitzt da und weint wie eine graue Maus, ist eigentlich nicht so viel erreicht, weil dadurch, dass er sich ja nicht einfühlen kann, wirst du mit deinem Weinen nicht weiterkommen. Aber wenn du klar sagst, ich möchte nicht, dass du so mit mir redest, ich möchte mich von dir so nicht behandeln lassen, ich spiele dieses Spiel nicht mit. So.
Das war jetzt aber kein Unterschied, weil dann sagt er, aber ich rede weiterhin so mit dir. Also wie ziehst du die Grenze?
Ja, du ziehst die Grenze, indem du das klar aussprichst und im Notfall dann eben weggehst, ne? Zum Beispiel aus dem Raum gehst.
Ja, okay, das wäre eine
Grenze. Also so, das mache ich ja nicht mit.
Ja.
Und ich begebe mich auch nicht ins gegenseitige Schreien. Ich lasse mich hier nicht hochschaukeln. Ich spiele das Spiel der gegenseitigen Abwertung nicht mit. Ich sage nicht, ja, aber du bist ja auch so und so. Weil ich weiß, das führt überhaupt nirgends hin. Ja. Der andere will um jeden Preis gewinnen in diesem Moment und das wird nirgends hinführen. Also versuche ich das wie ins Leere laufen zu lassen. Ne? Da gibt es auch sowas, das nennt sich die Greystone-Technik, dass ich wie ein grauer Stein werde, dass ich im Prinzip, wenn da so Abwertungen kommen oder Angriffe, dass ich einfach versuche, möglichst wenig drauf zu reagieren. Mhm. Dass ich keinen Blickkontakt mehr aufnehme, dass ich vielleicht meine eigenen Dinge mache, dass ich einfach versuche, dieses nicht noch weiter zu nähren, dass der andere hier strahlen muss, sondern dass ich versuche, wegzutauchen.
Aber das müsste den Narzissten doch zur Weißglut bringen, da geht er auf dich zu, will dich vielleicht attackieren und du, ich mache irgendwas anderes, ich gehe jetzt raus, ich gehe in die Küche, ich gehe sonst wohin. Ist vielleicht trotzdem notwendig, aber ich glaube, da ist auch ein bisschen Sprengstoff drin.
Das muss man ausprobieren. Mhm. Bei manchen klappt es ausgezeichnet, deshalb wird diese Technik auch gelehrt, ne? Und wird angewendet. Bei manchen klappt es gut, dass man ihnen einfach kein weiteres Futter gibt, sondern im Prinzip sich wie ein bisschen unsichtbar macht. Das könnte man vielleicht auch, also Greystone wäre auch, ich steige nicht ein in dieses Debattieren. Mhm. Wenn der andere mich gaslightet, ich versuche mich nicht zu verteidigen. Ich sage nicht, du bist so gemein zu mir, sondern ich versuche einfach nicht mehr weiter drauf einzugehen und denk mir meinen Teil. Das ist natürlich, also das ist natürlich weit weg von einem echt liebevollen Umgang miteinander. Das ist jetzt echt sowas wie eine Notfallstrategie für jemand, der wirklich entwürdigt wird oder abgewertet wird immer wieder in seiner Beziehung und sagt, ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme oder wie das ein Ende nimmt. Für manche ist es eine Methode, um das zu stoppen. Und wirklich, dass der andere dann das Interesse verliert, weiter abzuwerten.
Die Gefahr, die ich jetzt so sehe, ist, wenn du Greystone bist, also ein bisschen abperlen lässt, ein bisschen der Sache aus dem Weg gehst, das ist für den Moment bestimmt eine Lösung. Das haben wir beim Thema Streit auch schon mal gehabt, aber keine Dauerlösung.
Das ist ganz bestimmt keine Dauerlösung. Also ich glaube wirklich, also das wird angesprochen werden müssen, diese Problematik. Da wird man irgendwie sagen müssen, du, ich kann so nicht mehr weitermachen. Mhm. Ich merke, hier ist ein Kräfteungleichgewicht zwischen uns oder ein Machtspiel zugange. Ich habe sogar den Verdacht, vielleicht kann man sogar das so ansprechen, dass man sagt, ich habe sogar den Verdacht, ich fühle mich manchmal, als wäre ich mit einem Narzissten verheiratet. Bist du bereit, mit mir Hilfe zu suchen? Mhm. Können wir das von jemand Neutralem einschätzen lassen? Es kann ja nur jemand von außen.
Ja.
Aber was du unbedingt auch machen solltest, wenn du in der Situation bist, ist deine nächste Superkraft, die ist, dass du gut für dich selbst sorgst. Mhm. Dass du Entspannungswege findest, wie du selbst, weil du, selbst wenn du diesen Grey Rock oder diesen Grey Stone machst und versuchst wegzutauchen, dir wird es nicht gut gehen. Du hast trotzdem dann auch Wut in dir. Du hast diese Gefühle des Abgewertetseins, des Nicht-zum-Zukommens, des Dich-nicht-geliebt-Fühlens. Und dann ist es wichtig, gut für sich zu sorgen.
Mhm.
Was gibt es denn da für Wege oder für Methoden? Also eine echt gute Methode ist, finde ich, eine Blitzentspannung. Also wirklich so Entspannungstechniken zu kennen. Weißt du, was dir hilft, runterzukommen? Manchen hilft, ganz tief durchzuatmen, fest ausatmen, tief atmen, das vielleicht ein paar Mal hintereinander. Eine Atemtechnik kann man lernen, zum Beispiel dieses Einatmen und dann langsam ausatmen und bewusst den Atem fließen lassen. Habe ich manchmal gemacht, wenn ich im Familienstress überfordert war, bin ich kurz auf Klo gegangen und habe da tief durchgeatmet.
Hattest du Familienstress?
Manchmal habe ich auch gebrummt. Brummen beruhigt den Vagusnerv, wenn man so vor sich hin summt oder brummt. Das muss der andere gar nicht merken. Du machst ein leises Geräusch für dich. Du kannst hier deine Ohren massieren. Das ist auch so eine Beruhigungsmethode. Oder was ich auch immer ganz hilfreich finde, ist, sich so über die Augen, übers Gesicht abzustreichen, solche Methoden, die einfach dich kurz mal, oder so eine Selbstumarmung, sei ruhig. Ich habe manchmal, wenn ich irgendwo nervös war oder in Unruhe, das war nicht unbedingt im Streit mit dir, aber in anderen Situationen, habe ich manchmal auch einen Psalmvers zitiert, sei ruhig zu Gott, sei stille zu Gott, meine Seele, und harre auf ihn. Und es bringt so einen Frieden rein, sodass du selbst in die Entspannung kommst. Das kann eine Methode sein, um zur Ruhe zu kommen. Kennst du auch eine?
Ja, also weiß ich gar nicht. Ich glaube, das Durchatmen und so einen Moment nichts zu tun, sich nur darauf zu fokussieren, dass man lebt, dass man atmet und dass man seinen Selbstwert auch nicht aus einer Situation aus bezieht, ist schon gut. Für manche, weiß ich, gibt es auch noch die sogenannten sicheren Orte, die sie sich vorstellen. Orte, wo sie sich in der Vergangenheit wohlgefühlt haben. Das kann eine Bank an einem See sein, das kann ein Zimmer sein, wo sie Geborgenheit hatten, weil sie da zuverlässig für sich sein durften oder weil sie abschließen konnten oder sowas. Und dass man sich gedanklich an diesen inneren Ort begibt und die Gefühle, die man dort hat, wieder wachsen lässt und die quasi Geborgenheits- und Sicherheitsgefühle sind in der Situation, wo Streit und Unsicherheit war.
Ja, Markus, das mache ich regelmäßig.
Tatsächlich?
Ja, das mache ich zum Beispiel, wenn ich nicht einschlafen kann, dann gehe ich an meinen Lieblingsort an der Côte d'Azur. Und da sehe ich, wie die Wellen gegen das Land schlagen. Da rieche ich richtig, wie es da riecht, nach Lavendel und dann nach Salzwasser. Ich nehme wahr, wie da was krabbelt im Sand, wie sich der Sand und die Felsen anfühlen. Ja. Ich spüre die Wärme auf meiner Haut und es bringt mich total in die Ruhe.
Und natürlich ist es super, wenn du eine Bezugsperson hast, eine Freundin, einen Freund, wo du vielleicht das auch mal ansprechen kannst. Wir, glaube ich, sind da immer ein bisschen hin und her gerissen. Wir glauben nicht, dass alles aus einer Ehe mit Dritten besprochen werden sollte oder so in dieser Form, dass man sich dann immer ausheult bei anderen. Mein Mann ist so schrecklich, meine Frau ist so furchtbar. Aber wenn du wirklich so durchgeschüttelt bist, dass du auch nicht weißt, wie es weitergehen soll, dann ist es natürlich toll, jemand noch an der Seite zu haben, der sagt, du, ich unterstütze dich, ich habe ein Ohr für dich und ich bin für dich da.
Genau, Freunde sind wichtig. Und dann hast du bestimmt noch so einen Fundus an Dingen, die dir gut tun, dass du einfach mal überlegst, was macht mir wirklich Freude, womit kann ich mich beglücken. Beim einen ist es vielleicht seine Lieblingsschokolade, beim anderen ist es Malen, Puzzeln, Handarbeiten, irgendwas zusammenbasteln, einen Spaziergang machen, eine Runde Radfahren, Sport, ins Fitnessstudio gehen, was auch immer. Und so kannst du dir deine Ressourcenmappe oder dein Ressourcenbüchlein vielleicht sogar schreiben, wo du Sachen reinschreibst, die dir gut tun. Das ist so wichtig zu wissen, was mir gut tut, womit ich für mich sorgen kann. Und zwar nicht aus Egoismus, sondern eigentlich, um dann auch wieder einer anstrengenden Beziehung gewachsen zu sein und wieder sicher aufgestellt, also meinen Boden unter den Füßen zu spüren, meine Mitte zu spüren und aus dem raus auch wieder in Beziehung gehen zu können. Auch mit einem anstrengenden Menschen vielleicht. Sei es ein Narzisst, sei es einer mit narzisstischen Zügen oder einer, der einfach gerade so in der Krise ist, dass er wahnsinnig anstrengend ist. Es gibt solche Phasen.
Jetzt haben wir es bis hierher geschafft zu überleben, sind aber unserer Paarbeziehung tendenziell bis zu diesem Punkt noch eher aus dem Weg gegangen, weil es so schwierig war, haben sichere Orte aufgesucht, haben durchgeatmet. Eigentlich müssen wir noch einen Schritt weiterkommen, nämlich die Frage beantworten, wenn es so knatscht und knallt und es auch wirklich narzisstische Züge sind, wie kriege ich denn den Blick nach vorne?
Richtig, richtig schwierig. Also narzisstische Züge, würde ich sagen, sind heilbar. Bei Persönlichkeitsstörungen, die wirklich als solche diagnostiziert sind, aber wohlgemerkt, das ist eigentlich im Rahmen von unter 1-4% in der Bevölkerung, sind wirklich wenige. Da geht man davon aus, dass die nicht wirklich heilbar sind, sondern dass das Persönlichkeitsmerkmale sind, die so tief sind, dass man damit leben muss. Als Christin würde ich sagen, ich glaube an einen Gott, der heilt, der auch Persönlichkeitsstörungen verändern kann. Aber es ist auf jeden Fall was Hartnäckiges. Und das ist schon eine Frage. Also ich kenne Menschen, die mit solchen Menschen verheiratet bleiben und die Wege finden, was ich unglaublich bewundere und schätze und schön finde, aber es ist dann unter großen Einbußen, auch unter großen Opfern.
Ja.
Wobei, natürlich bringen wir alle Opfer in unserer Beziehung, aber eine Beziehung sollte normalerweise schon mehr nähren als zehren. Und das ist, wenn die auf Dauer so viel zehrt und so wenig nährt, das ist echt schwierig.
Ja, aber wenn du dir Veränderung wünschst, dann muss ja der Partner dann auch mitspielen. Und der ist ja eigentlich, also so würde ich auch den Narzissten definieren, der wird sagen, ich brauche keine Therapie, ich brauche keine Unterstützung, weil ich bin super. Das Problem bist eigentlich du, weil du mit einem super Menschen nicht so gut zurechtkommst.
Genau. Und das geht tatsächlich nur, wenn man den anderen gewinnen kann, dass er wenigstens die Einsicht hat, dass da vielleicht etwas anstrengend ist im Zusammenleben mit ihm, mit seiner Persönlichkeit oder mit ihr. Ich sage ihm, ich meine, er oder sie. Es sind übrigens mehr Männer Narzissten, aber das nur als Nebenbei.
Ja, ich habe es verstanden.
aber wenn der andere so ein geringes Maß an Einsicht hat. Und das Interessante, es gibt es tatsächlich, dass auch jemand, der Narzisst ist, dass der das spürt. Ich habe das immer wieder erlebt auch, dass Menschen das sagen, ich spüre das, ich habe narzisstische Züge oder ich habe das erkannt, ich habe das gelesen, das sehe ich, das bin ich. Und wenn jemand bereit ist, dann zu sagen, okay, komm, lass uns an unserer Beziehung arbeiten, da ist natürlich ein guter Boden dafür da. Mhm. So kann man arbeiten. Okay. Auf jeden Fall. Und an narzisstischen Zügen kann man auf jeden Fall arbeiten. Der andere kann lernen, sich einzufühlen. Er kann lernen, gewisse Verhaltensweisen zu stoppen. Okay, ich werde kein Gaslighting mehr machen. Ich sage nicht mehr, du bist schuld oder du hast mich falsch verstanden oder so.
Und ist es ein Thema, das dann nur den, der so narzisstisch ist, betrifft, dass man sagt, du musst jetzt in Therapie gehen oder du musst an dir arbeiten? Oder da das ja auch Dynamiken zwischen den beiden auslöst, gehört sowas auch in eine Paartherapie.
Genau, das ist eigentlich, also man könnte auch sagen, beide können eine Einzeltherapie machen, weil ich finde auch der Mensch, der im Prinzip der Geschädigte oder Mitbetroffene ist, ist jemand, der wirklich Aufbauarbeit braucht oder auch Persönlichkeitsarbeit. Wie gehe ich damit um? Wie setze ich Grenzen? Wie schütze ich mich selbst? Wie sorge ich gut für mich? All solche Sachen kann man in der Therapie lernen. Aber man kann das auch paartherapeutisch bearbeiten, selbstverständlich. Und da auch, aber ich denke, es ist ein bisschen ein längerer Weg. Ne?
Trotzdem, mach uns mal so gegen Ende dieser Episode Mut. Und sag, was ermutigt dazu, dass auch eine Ehe mit jemand, der im Alltag wirklich schwierige Züge an den Tag legt, die wir mit narzisstisch etikettiert haben, dass es eine wirklich gute Ehe sein kann oder werden kann?
Ich weiß nicht genau, was du hören möchtest, aber ich denke einfach, wir können beide wachsen in dieser Beziehung. Der Narzisst kann, wenn du ihm die Chance gibst zu diesem Entwicklungsschritt, der kann lernen, zumindest der mit narzisstischen Zügen, kann lernen, sich einzufühlen, kann lernen, eine bessere Beziehung zu führen. Du selbst kannst es lernen, in dieser Beziehung besser zu werden. Es ist eigentlich dann eine Persönlichkeitsschulung und etwas, was euch beide zur Entwicklung bringt. Und der Gedanke dahinter ist ja, ihr habt euch doch irgendwann mal ineinander verliebt und habt euch gefunden. Die narzisstischen Züge waren wahrscheinlich damals schon da. Und wenn da doch was ist, vielleicht lässt sich daran anknüpfen und vielleicht schafft ihr das zusammen. Vielleicht auch mit therapeutischer Hilfe, vielleicht mit Gottes Hilfe, gebt euch eine Chance. Geht nicht einfach auseinander, sondern arbeitet miteinander und geht miteinander vorwärts.
Ja, und das ist uns auch eben tatsächlich wichtig, weil wir alle auch dazu neigen, wenn es da mal schwierig ist, zu verharren und zu denken, das wird nichts mehr und zu sagen, was muss ich hier erdulden und dann entweder auszubrechen oder still zu leiden. Aber beides ist wirklich nicht optimal, sondern das Ziel wäre, auch wenn das nicht immer zu erreichen ist, wir wollen hier keinen falschen Popanz da aufbauen, das Ziel wäre, dass man sagt, können wir trotz unserer Herausforderungen miteinander wachsen und gibt es da eine Möglichkeit? Wir haben jetzt ein paar Strategien genannt. Das wäre dann sicher auch was mal in einem sicher nicht einfachen Gespräch zwischen euch anzusprechen wäre. Aber einfach dann sozusagen, es ist halt wie es ist und es wird sich alles nie ändern, ist auch keine gute Haltung. Und dann sollte man doch wenigstens die Dinge anpacken, wo man sagt, ich gebe dem eine Chance, ich will es ausprobieren und vielleicht bewegt sich was. Und das haben wir ja oft gesehen und du in der Therapie erst recht, wo es am Anfang ganz schlimm aussah und dann hat sich wirklich was bewegt und Paare, die trennungsgefährdet waren, ein paar Monate später gesagt haben, wir sind neu verliebt.
Genau. Also wir machen keinen, wir sagen nicht, du musst verharren in einer unerträglichen Situation und wir wissen, es kann sehr leidvoll sein und sehr schlimm. Und dann muss man auch Auswege finden oder Exit-Strategien. Aber in den allermeisten Fällen würden wir sagen, gib euch noch, vielleicht so dieses, gib euch doch noch ein paar Monate oder noch eine Zeit und mach einen Versuch, ob sich noch was drehen lässt. Mit Hilfe von außen, mit Unterstützung von Freunden vielleicht und schau, ob sich was drehen lässt. Oh, wir wünschen dir, wenn du in so einer Beziehung bist, wo du gerade so verzweifelt bist und wirklich denkst, du hast einen Narzissten an deiner Seite, wir wünschen dir wirklich da die Weisheit und auch die Kraft, die richtigen Schritte zu gehen. Und hoffen einfach, wir konnten so ein bisschen Licht da hineinbringen und ein bisschen eine Richtung aufzeigen.
Gut, ich habe am Ende dieser Episode wie immer ein Wow der Woche und es hat nichts mit Narzissmus zu tun.
Oh, wunderbar.
Und wenn wir jetzt über Konstantin Schreiber sprechen, der bis vor kurzem die Tagesschau moderiert hat und jetzt für den Springer Verlag nach Israel geht, dann nur deshalb, weil er im Interview mit der Gala wirklich was sehr Nettes erzählt hat. Auf die Frage, hätten Sie gewusst, sagt er, dass meine Frau 2 Eheringe für mich besorgt hat, für den Fall, dass ich einen verliere. Das fand ich also echt lustig. Vielleicht hat er so eine Neigung, die Dinge zu verlieren und zu verlegen. Und das wusste sie schon von Anfang an. Wäre mal interessant von euch, wäre auch was für die Kommentare reinzuschreiben, was ihr mit Eheringen schon erlebt habt. Hat jemand von euch auch 2 Eheringe? Hat jemand seinen schon verloren? Hat jemand seinen auf skurrile Weise wiedergefunden? Der Ehering ist ja schon was Bedeutsames für einen selber, was einen selber immer erinnert, dass man verheiratet ist, was aber auch der Öffentlichkeit zeigt, ich bin vergeben, ich habe mich an einen Menschen gebunden und von daher davon gleich 2 zu haben, ein Ersatzehering, ist eigentlich schon eine ganz schöne Sache. Also Ermutigung, bleibt dran, auch ihr, die ihr gerade in einer schwierigen Phase eurer Ehe seid, haltet den Gedanken fest.
Da geht noch was.
Up the sun, you're shining bright. Step out, the world is in your sight. Grab your shoes, let's hit the road. Feel the rhythm lightening your load. Get moving, don't miss the beat. Get moving, don't miss the beat.